Herr Löhrs, beeindruckende Liste der Rezensionen. Ich habe keine genaue Zahl, aber es waren mehrere Dutzend. Und wann hast du nochmal angefangen, die erste Rezension einzustellen? Weißt du das noch? Welcher Monat, welches Jahr? War das 2022 schon?
Nee, Januar 2023.
Januar 23, genau. Da in dem Rahmen haben wir beide uns, glaube ich, auch kennengelernt damals.
Jupp, ich hatte vorher ein bisschen erst mit Bullshit-Literatur angefangen und bin bei allem hängen geblieben oder konnte nicht mehr weiterlesen. Und zu Weihnachten gab es die gute Literatur und dachte, ich versuche es mal mit denen. Und das hat sich dann doch als richtig herausgestellt, die zu lesen und zu rezensieren. Weil daran habe ich Spaß zu lesen, daran habe ich Spaß, Rezensionen zu schreiben und die Follower scheint es auch zu mögen. Weil die Likes kamen ja.
Und du verfügst, ja, ich glaube, was viele Leute auch zu Recht an dir bewundern, du verfügst über diese Fähigkeit, über einen längeren Zeitraum lange Texte zu lesen und nicht nur die, was sind das, 280 Twitter-Zeichen, Schlagzeile und weiter. Du gibst dir die Zeit dafür, du nimmst dir die Zeit dafür und du liest diese ganzen Bücher. Deine erste Rezension war zu welchem Buch?
Babchenko.
Das war ja, da gleich rein in die Vollen, ne?
Ich fand's geil und habe erst beim Posten dann merken müssen, dass es durchaus kritikwürdige Punkte an diesen Menschen gibt. Den hatte ich so, ich kannte nur halt seine gefakte Ermordung. Mehr wusste ich von dem irgendwie gar nicht. Und das Buch fand ich klasse und habe dementsprechend eine Rezension geschrieben. Da kam dann, der hat doch in Tschetschenien, den kann man nicht glauben, oder der ist irgendwie auch mit seinem Blog versucht, hat damit Geld zu machen und ist dann gut. Ich gebe zu, es gibt Dinge, die man an ihm kritisch sehen kann. Aber das Buch finde ich trotzdem toll.
Und eine schillernde Figur, die auf jeden Fall lohnenswert ist zu lesen und zu hören.
Auf jeden Fall.
Und sich dann auch ein eigenes Urteil über das Vertrauen zu machen, welches man Babchenko schenken möchte oder eben nicht, bei dem, was er sagt. Mhm. Aber Thomas, ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen jetzt, denn du hast eine Top 5 vorbereitet. Ich hatte dich darum gebeten, deine persönliche Top 5, denn du liest ja Sachen, die dich interessieren, aus verschiedenen Gründen, positiv wie negativ. Manche Bücher sind besser, manche sind schlechter, manche werden von dir, wie du gerade sagtest, auch kritisiert. Und da interessiert mich heute, welches die 5 sind, von denen du sagst, ja, das waren hier meine 5 wichtigen. Fangen wir an mit der Nummer 5.
Dazu muss ich gleich sagen, es war schwer, da überhaupt eine 5, weil es sind so viele so gute und du kannst sie untereinander gar nicht so richtig vergleichen teilweise. Also ich habe mal 5 ausgewählt, aber ich will die gar nicht in so ein Ranking. Das ist jetzt so das Allerbeste und das ist auf Platz 5 und 4 und 3. Ich kann zwar sagen, dass von den Likes gesehen, die am meisten geliked wurden, sind tatsächlich auch meine Favoriten. Aber ich würde sagen, so 5, die 5, die ich jetzt mal vorstelle, ja, das ist jetzt haben die sich nochmal ein Ranking. Das sind so die 5, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind, die irgendwie was für mich was Besonderes waren, wo ich dann doch dachte, das ist doch mal echt ein klasse Buch gewesen. Aus verschiedensten Punkten, warum ich die jetzt besonders toll fand. Fange ich einfach mal mit einem an.
Ihr merkt schon, Markus, merkst du, also der Thomas ist absolut polygam, was Bücher angeht. Mhm. Und ich zwinge ihn da jetzt gerade in diese Hierarchie seiner Liebe auch hinein. Mal gucken, wo wir auskommen.
Das ist schon auch Sadismus übrigens.
Was?
Meinst du,
das
nein?
Ist auch sadistisch.
Nein, das ist, bitte, das ist...
Bibliophile sind nicht sadistisch.
Er meint mich ja damit, er meint mich.
Ja, genau.
Ach so, nee, okay.
Nein,
alles gut, alles gut.
Fall raus. Und ich dachte, ich würde ihn einfach nur ein bisschen aus seiner Komfortzone locken wollen. Na, schauen wir an. Wo legen wir los, Thomas?
Ich glaube, ich nehme Maljatschuk. Sieht man's? Tanja Maljatschuk.
Ja.
Gleich geht die Geschichte weiter. Wir atmen nur aus. Da unten ist so ein kleines Wörtchen. Das hat mich damals ein bisschen überrascht, wie wenig es geliked wurde. Nur 40 Likes damals. und das, die Bücher davor und danach haben 200 und 300 Likes bekommen. Ich konnte es mir nicht ganz erklären. Vielleicht ist die Autorin zu unbekannt. Vielleicht sieht das Buch auch ein bisschen schmucklos aus. Vielleicht wirkt es durch diese Anordnung der Wörter, als wäre es vielleicht ein Lyrikband. Und das hat ja, glaube ich, nicht so Erfolg wie Prosa meistens. Aber das Buch ist wirklich, wirklich, Tanja Malatschuk ist sowieso geil. Gut, ich muss sagen, ich habe, glaube ich, bisher nur dieses Buch gelesen. Ich habe noch ein zweites bei mir liegen. Habe ich aber noch nicht gelesen, aber schon die Sprache, wie sie schreibt, ist genial. Ist eine Autorin aus Ivano-Frankivsk. Da hat sie, glaube ich, auch studiert. Ist dann irgendwann der Liebe wegen nach Wien und schreibt fleißig und gewinnt auch Preise. Jetzt vor kurzem hat sie wieder einen Literaturpreis mit 10.000 Euro dotiert, glaube ich, gewonnen. Und ist wirklich sehr erfolgreich. Und das Buch, das sind so Texte aus ihrer Zeit von, weiß nicht, 2014 bis heute oder vielleicht sogar ein bisschen früher, die sie geschrieben hat über ihr eigenes Leben, über die Geschichte der Ukraine, über verschiedenste Aspekte. Man kann da wirklich, wirklich viel, viel lernen. Und aus dem Text, ich muss euch einen Text daraus vorlesen, einfach so ein Beispiel geben und auch mal so ein bisschen, weil man da wirklich lernen kann, wie denken die Ukrainer über ihre eigene Geschichte, über Russland, über Deutschland vielleicht auch. Ja, ich kann mich an einen Text erinnern, die Zeit, wo Polen, glaube ich, in die EU gekommen ist oder sowas. Da hat sie einen Text geschrieben, da waren ja ein paar andere Staaten auch noch in die EU gekommen, wieso kommen die alle in die EU? Was mit uns? Wir haben doch auch den Sowjetstaub uns abgeklopft und kämpfen uns nach vorne und die können jetzt in die EU und was haben wir jetzt schlechter gemacht? Also, dass sich auch in der Ukraine da Gedanken gemacht wurde, wie kommen wir denn jetzt auch mal mehr in den Westen rein? Wir sind doch auch alle Slaven. Aber ich möchte einen anderen Text vorlesen. Das ist so, das sind ein paar Seiten, zwei, drei Seiten. Der heißt Ein Brief an den Bruder. Ist 2014 erschienen. Ich weiß nicht, ob vor oder nach der Krim-Annexion. Jedenfalls gab es die Maidan-Revolution schon. Der Bruder, man kann sich denken, worum es geht. Der Bruder ist natürlich der große russische Bruder. Und ich fand schon echt interessant, wie Tanja Malatschuk 2014 über den großen Bruder gedacht hat. Ich fange mal an. Russland, du bist ein großes und ein reiches Land. Sage mir nun bitte, warum und wozu brauchst du jetzt auch noch mein Land und mein Geld? Innerhalb der letzten 3 Monate habe nur ich alleine, obwohl ich nicht fest angestellt bin, mehr als 1.000 Euro für den Maidan gespendet. Du fragst dich ständig, wer hat die Faschisten auf dem Maidan in Kiew finanziert? Der ukrainische Ex-Präsident, den du jetzt für legitim hältst und bei dir versteckst, wollte das auch wissen. Und seine, oder waren es deine, Mörder, nagelten uns ans Kreuz, damit wir aufgeben und endlich gestehen. Ich gestehe also. Ich habe es getan. Alle meine Freunde und Bekannten haben es getan und auch viele von denen, die ich nicht kenne, weil es nicht möglich ist, Millionen Menschen zu kennen. Russland, du bist ein intelligentes Land. Dennoch verwendest du das Wort Bruder immer noch falsch. Du nennst uns, die Ukrainer, Brudervolk. Gleichzeitig schickst du deine Armee in die Ukraine. Genauso verhielt sich dein Fürst Andrei Bogolubski, Gründer des Fürstentums Moskau, Heiliger der russisch-orthodoxen Kirche, im Jahre 1169, als er in Kiew 2 Tage lang plünderte, Kloster beraubte und verbrannte, Männer tötete, Frauen den Soldaten als Beute schenkte. Genauso verhielt sich dein Zar Peter, der Große, im Jahr 1708, als er die Hauptstadt der ukrainischen Kosakenrepublik Baturin bis auf die Grundmauern zerstörte. Der Fluss sollte rot vom Blut der Einwohner sein. Tod für die Ukrainer stand auf dem Panzer Murawiews, des von Lenin eingesetzten roten Offiziers, als er im Jahr 1918 in Kiew einrückte und 3000 Einwohner als Feinde der Revolution erschoss. Die Kiewer Parkanlagen waren voller Leichen. Ich habe keinen Bruder, nur eine Schwester. Trotzdem stelle ich mir Bruderschaft anders vor. Hören wir lieber mit diesem Familienspiel auf und werden einfach Nachbarn. Sonst muss ich dich keinen nennen. Das sei es mal als kleine Kostprobe vorgelesen. Ich finde die Autorin genial. Sie schreibt super, interessant. Man lernt so viel. Also nochmal Tanja Malatschuk. Gleich geht die Geschichte weiter. Wir atmen nur aus. Ist auch nicht so dick. Sind nicht so viele Seiten. Was sind das? Nicht mal 200. Also definitiv wichtig, wichtiges Buch. Hat mich sehr beeindruckt. Also ich will unbedingt mehr von dieser Autorin noch lesen. Muss mir mal gucken, wann ich mir die Zeit nehme für das zweite Buch, was ich gekauft habe. Also die Autorin auf jeden Fall. Immer lesen. So, das zweite Buch. Ja, man muss mal gucken. Ich versuchte so ein bisschen so auch Mischmasch reinzubringen. Das Buch hat mich auch beeindruckt. Kann man es lesen? Tanja Klutscheriova, Tagebuch vom Ende der Welt. Das ist eine Russin, die Tagebuch geführt hat, wie sie den Krieg erlebt oder wie aus russischer Seite. Also sie hat in Russland gelebt. Ich glaube, sie lebt mittlerweile nicht mehr in Russland. Kann man gut verstehen, wenn man das Buch liest, weil da quasi eine Frau über ihr Leben in Russland erzählt, die so denkt wie wir. Putin ist ein Verbrecher. Es gibt keinen Grund für diesen Krieg. Und quasi nur quasi so denkt wie wir, aber du lebst in Russland. Du kannst nicht protestieren, du kannst nicht auf Demos gehen. Sie ist, weiß nicht, ob sie hier schreibt, ob sie am Anfang auf Demos war. Sie sagt dann irgendwann, man verabredet sich über Handy, man schreibt sich Nachrichten, ob man sich zu zweit dritt trifft, um ein bisschen was zu protestieren und löscht die Nachrichten gleich danach wieder, weil man Angst hat, dass man doch irgendwo angehalten wird und dann wird dann das Handy weggenommen und dann findet man irgendwelche Nachrichten. Man zieht sich sehr ins Private zurück. Sie erzählt auch, wie sie sich wundert über die russische Gesellschaft, dass man so in seiner eigenen Bubble schwebt. Es gibt die einen und die anderen, die Befürworter und die Gegner. Und man weiß halt bei seinen Freunden, okay, die sind auf meiner Seite, die denken schlecht über den Krieg wie wir oder wie ich, aber meinem Unbekannten, den man trifft, man weiß nicht, wie der denkt, man weiß nicht, was er tut. Und sie wundert sich oder ist dann auch traurig teilweise über darüber, dass ihre Freundin, von denen sie immer Gutes gehalten hat, eine Christin, die sehr christlich ist oder eine Frau, die sich mit verschiedenen Gesellschaftsschichten auseinandersetzt, ihnen hilft und unterstützt, dass selbst diese anfangen, von denen zu reden. Die da. Also, dass sie merkt, die russische Gesellschaft wird in sich gespalten. Und das sieht sie auch nicht gut. Das führt auch nur noch mehr zu Problemen, zu mehr Hass. Also, es gibt einen wirklich sehr tiefgründigen Eindruck, dieses Buch, Tagebuch vom Ende der Welt für Klutscherova, wie es sich eigentlich anfühlt, als Russin oder als Russe in Russland zu leben, wenn während dieser Krieg läuft. Sehr beeindruckend, wirklich sehr, sehr ja eindrücklich, wie diese Frau das beschreibt. Also, weil ich selbst fange manchmal an, ach, diese scheiß Russen, die sollen mal gefälligst Revolution machen. Gut, ich weiß, wenn ich in Russland wäre, würde ich wahrscheinlich auch nicht Revolution machen. Da würde ich dann auch mich ducken und wegducken und gucken, dass ich irgendwie den Tag überstehe. Aber man kriegt doch einen sehr guten Eindruck, wie es eigentlich ist, dort leben zu müssen oder zu leben und mal ein bisschen zu verstehen, in welcher Zwangslage sich manche befinden. Man sollte es natürlich jetzt nicht rechtfertigen. Russland hat diesen Krieg begonnen. Dafür werden sie Verantwortung nehmen müssen. Aber gibt ja nicht nur Russen, die für den Krieg sind und die sollte man natürlich nicht vergessen und das Buch ist dann doch sehr, sehr eindrücklich, um uns diese Welt mal vor Augen zu führen.
Sehr interessantes Buch und meine Frage hier direkt wäre, Thomas,
ja?
Wo ist Klutscherova heute?
Ich meine, sie ist nicht mehr in Russland.
Das ist meine Frage, denn entweder ist sie im Gefängnis oder tot oder nicht mehr in Russland.
Letzteres. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendwo gelesen habe, dass sie nicht mehr in Russland ist. Aber ob sie in Deutschland ist oder in Österreich?
Das gilt es noch herauszufinden hier. Wenn mir ein Kommentar hier noch gestattet sei, direkt zu dem, was du über unser Verhältnis zu den Menschen in Russland gesagt hast. Ja. Wie schauen wir jetzt auf sie und wie haben sich ja auch unsere Freundschaften verändert. Oder vielleicht sind sie ja auch, wie bei mir, manche haben sich in Luft aufgelöst. Wir wissen alle drei nicht, was wir machen würden, wenn wir in Russland leben. Wir sind also rein im Bereich der Spekulation. Aber auch, ich denke mir mal so in einem Spektrum von, was würde ich am besten machen und was würde ich am schlechtesten machen. Wie auch immer die Antwort da ausfällt. Du meinst ja ducken gerade, mich wegducken. Sie schreibt über diesen Rückzug ins Private, der mich auch sehr interessiert, wie diese Kokons aufgebaut werden und wie die jetzt ja heute funktionieren, wenn überall die Gewalt jetzt auch anfängt anzuklopfen. Zwei Sachen, die ich entscheidend finde für Resilienz für auch Widerstand. Die eine Sache, man braucht Würde, Selbstwürde oder Stolz. Am besten beides. Ich glaube, denn das werden wir auch immer wieder finden, wenn wir uns über die Menschen in der Ukraine dann unterhalten, wie du mit dem ersten Buch ja Aliatschuk ja auch vorgestellt hast. Da höre ich auch Würde und Stolz in dem, was sie schreibt. Neben vielen anderen Emotionen, die da wichtig sind, natürlich.
Ja, und ich muss sagen, das ist einer der großen Punkte, wenn ich, wo sich die Ukraine und Russen unterscheiden. Ohne jetzt zu stark pauschalisierend zu sein. Die Ukrainer, als der Krieg anfing, waren eine unfassbar große Solidarität unter diesen Menschen, die sich gegenseitig geholfen haben, wie sie in Russland wahrscheinlich nicht denkbar wäre. Da guckt doch jeder so. Mag mir verzeihen, wenn jemand zuhört, der jetzt Russe ist und sagt, nein, das ist ganz anders. Thomas, du kennst die Russen nicht so gut wie ich. Aber dass die Russen nicht so sehr aufeinander Acht geben und dann doch jeder so ein bisschen guckt für sich. Das mag sicherlich an der nicht vorhandenen Zivilgesellschaft in Russland liegen, das mag daran liegen, dass die Russen von klein auf schon immer über Jahrzehnte und Generationen hinweg die Erfahrung gemacht haben, dass ihr Leben nichts wert ist, dass sie nichts machen können, dass sie dem Staat ausgeliefert sind und wenn du ein falsches Wort sagst, dann bist du weg. Dann werden dein Verwandter wird weggenommen, wird weggesperrt, ohne dass du wirklich einen Grund dafür erfährst. Ja, deshalb jeder vielleicht irgendwie für sich guckt, wo er bleibt, während die Ukrainer durch ihre, die ja auch durch die 90er Jahre mussten, ähnlich wie in Russland, sich doch irgendwie hochgekämpft haben, die eine Zivilgesellschaft aufgebaut haben, die ist, die die Erfahrung gemacht haben, wenn wir aufstehen und protestieren, dann können wir tatsächlich etwas bewirken, gemeinsam. Und das fehlt Russland, was den Ukrainern nicht so sehr fehlt. Ja. Soll ich zum nächsten gehen?
Magst du weitergehen?
Ach, jetzt habe ich das genommen. Doch, das ist auch gut. Aber ich muss überlegen, ob ich da noch den Inhalt referieren kann. Thomas Obern ist auch einer der Autoren, die ich erst gar nicht auf dem Schirm hatte. Und als ich das erste Buch von ihm gelesen habe, dachte ich, ich würde alles von dem lesen. Also ungelogen, wenn der einen Beipackzettel zu einer Waschmaschine schreibt, da würde ich die wahrscheinlich auch noch lesen. Verstellter Blick, die deutsche Ostpolitik. Das muss ich kurz echt überlegen, worum ging es da? Da ging es um Polen, ne? Vor allem um Polen, aber auch um Russland. Wie halt die Deutschen, ich möchte nicht sagen die SPD wahrscheinlich größtenteils, auf den Osten geblickt hat. Jetzt habe ich mich nicht so gut vorbereitet. Jetzt muss ich kurz überlegen. Aber ich weiß, Thomas Obern ist auf jeden Fall ziemlich genial. Das
während
Buch.
Während du überlegst, lass mich hier kurz den Abstecher machen zu unserer Feature Watch. War das nicht auch Urban das Lexikon für Putin-Versteher?
Kann gut sein. Ich weiß es nicht mehr genau. Hast es vielleicht eher noch in Erinnerung, weil ich so viel lese.
Wenn ich mich nicht irre, hatten wir dazu.
Doch, ja, stimmt. Du hast gesagt, dass du es vielleicht gedacht hast, das könnte vielleicht langweilig sein, so Lexikon. Das klingt so nach langweilig, einfach nur so stichwortartig wird da irgendein Begriff genannt und dann wird dann ganz trocken einfach dieser Begriff erklärt. Aber nee, das ist so tiefgründig, hintergründig gewesen. Macht richtig Spaß zu lesen und man hat das Gefühl, da spricht ein Kenner. Ein Kenner Osteuropas, der sich wirklich gut auskennt.
16. Oktober war deine Rezension zum Lexikon für Putin-Versteher von Thomas Orban. Ja. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir damals hier auch in der Feature Watch viele Menschen motiviert hatten, sich dieses Buch auch zu besorgen. Und wir sagen es nochmal hier, Thomas Urban, ihr müsst nicht warten, bis er einen Waschmaschinenbeipackzettel verfasst hat. Nehmt alles, was gerade jetzt schon auf dem Markt ist. Fangt vielleicht mit dem Lexikon für Putin-Versteher gleich an.
Ja, und dann gleich den verstellten Blick, wenn man mal wirklich gut erklärt bekommen will, wo wir denn alles, was wir alles falsch gesehen haben, was die Deutschen irgendwie, ich weiß gar nicht, ob da die Solidarność, doch, die sind dabei. Das finde ich bis heute krass, dass die SPD, als die Solidarność da protestierte und eigentlich die Solidarność politisch gesehen eigentlich auf einer Ebene der SPD hätte sein müssen und die SPD das Ganze sehr, nee, finden wir nicht so gut, was die machen. Die waren dann doch eher so, man sollte den Status quo wahren oder so. Verstehe ich bis heute nicht so ganz. Ja.
Ja, da wäre, ja, ja. Lass uns von der Leine oder fang uns ein, Thomas, entscheide du,
weil. Wir können den Punkt vielleicht speichern und später nochmal über ne, die Ostpolitik, Egon Bahr ja. und Solidarność sprechen, auch im Lichte von Briefen, die zuletzt veröffentlicht wurden.
Oh ja, lass uns auf die Historiker bitte heute noch eingehen. Erzähl mir noch was dazu. Aber Markus, vielleicht gehst du erstmal mit der Nummer 4 weiter oder der Nummer 2, je nachdem, Thomas, welcher Hierarchie ihr jetzt folgen wollt.
Als nächstes, es muss natürlich das Buch sein, das mit Abstand die meisten Rezensionen, die meisten Likes bekommen hat, über 1000, der einzige vierstellige Betrag, obwohl der vorletzte hätte es auch mit 1000, fast 1000 geschafft. Ich hätte nicht gedacht, dass Julian Hans Kinder der Gewalt, aber ich glaube, mit dem Reizwort Butcher zieht man die Leute dann doch ein bisschen. Aber das Buch, Wie der Krieg uns verändert, von Olha Wolinska und ach scheiße, ich habe die alte Ausgabe dabei. Da ist ja gar nicht mein Satz aus der Rezension dabei. Schade. Mist. Habe ich die alte Ausgabe mitgenommen. Okay.
Holt euch die neue Ausgabe mit Thomas Löhrs Zitat auf dem Cover. Folgt bitte Thomas Löhrs bei ex-Twitter. Und schaut auch bei seinem Osteuropa-Literaturblog hinein, wo er all seine Rezensionen archiviert. Tut das bitte jetzt. Habt ihr es getan? Okay, Thomas, dann kannst du weitermachen.
Das Buch, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Ja, ich glaube einfach, weil es halt mit Interviews von 12 Augenzeugen des Geschehens ist. Also da ist keine Soldaten, das ist eine Ärztin, die in Kiew, glaube ich, lebt. Dann fing der Krieg an. Dann hieß es ja, wir brauchen in Butcher unbedingt Ärzte und wir brauchen Neurologen. Und der Mann dieser Frau ist auch Arzt und der ist Neurochirurg. Den brauchte man ganz dringend. Sie ist dann mit und dann war sie auf einmal mitten im Geschehen. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich wusste gar nicht, dass Butcher, ich hatte immer gedacht, Butcher wäre so ein 500.000 Seelendorf, weil ich immer nur diese eine Straße kannte mit den Leichen. Und die sah eher so wie ein Vorort aus, aber dass da ein ganzes Krankenhaus stand, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Und die hat halt mit vielen Menschen gesprochen und als sie, also die Journalistin Wolinska, die das geschrieben hat, als sie die ersten im Vorwort so ein bisschen schreibt, ja, ich habe hier mit vielen Leuten gesprochen und sie sagt, ich habe schon lange Journalismus gemacht, mache das seit über 20 Jahren, aber das war eine Kategorie, eine Ecke härter, was ich noch nie in meinem Leben erlebt habe und wie heftig das ist. Und ich dachte so, okay, gut, ich bin auch Journalist, aber ich bin kein Kriegsjournalist. Ich habe immer über friedliche Gegenden berichtet. Aber ich muss sagen, das, was da drin steht, ist heftig. Das ist richtiger FSK 18-Kram, der da drin steht. Also das, was die Leute beschreiben, was sie erlebt haben, ist teilweise extrem brutal. Ein paar Stellen sind sehr brutal. Also nicht, weil die Frau es darauf anlegt, ich will euch die krassen Sachen zeigen, sondern die Leute erzählen einfach nur. Was mir noch in Erinnerung ist, dass auch Russen dort in Anführungsstrichen gut dargestellt werden. Also was heißt gut dargestellt? Also da wird einer beschrieben, der in Mariupol ist. Und Mariupol wird ja platt gemacht von den Russen. Was Mariupol? Ich glaube, es war Mariupol. Die Frau stirbt, er ist mit dem Sohn erstmal im Bunker, dann kommen die Russen, nehmen ihn mit, weil er ist verletzt, sein Sohn ist verletzt und werden dann irgendwo behandelt. Dann ist ein russischer Arzt, der sie behandelt und dann die beiden noch privat bei sich irgendwo, das heißt bei sich, Mariupol, da wohnt er sicherlich nicht, aber irgendwo bei sich aufnimmt und die noch weiter pflegt. Und als der Vater dann seine Geschichte erzählt, dass er seine Frau verloren hat und über den Sohn, da fing der russische Arzt zu weinen an. Und die sind dann halt über Russland, dann über ein paar Ecken nach Irland dann geflohen. Aber da waren halt auch, wurde halt ein russischer Arzt beschrieben, dem das Ganze sehr nahe ging, dass diese Ukrainer so viel Leid erleben. Soll das Ganze natürlich nicht rechtfertigen. Also die Russen haben diesen Krieg begonnen, aber ich fand den Aspekt ganz interessant, dass da auch ein, zwei Russen mal erwähnt werden, die nicht als Bestien dargestellt werden, obwohl viele ja auch sehr brutal vorgegangen sind. Ich weiß gar nicht, welche Figuren da noch. Es sind immer Interviews. Also alles ist ein Interview vorgeschrieben. Und euch erinnert ihr euch noch an den? Das Gesicht könnte euch vertraut vorkommen, der da. Ich weiß den, das ist ein Fotograf. der in der Ukraine gestorben ist.
Ja, ja, natürlich.
Mhm. Und ein Freund von ihm, Mark Levin, Max Levin heißt der Fotograf, der gestorben ist.
Ich wollte gerade sagen, war kein Ukrainer, ne?
Was ist so ein Amerikaner oder ein Westeuropäer? Max Levin war ein bekannter ukrainischer Pressefotograf.
Doch ukrainisch.
Doch, okay, ukrainisch. Und ein Freund von ihm wird da interviewt, wie er das erlebt hat, wie er erfahren hat, dass er, wo er dann war. Er war dann ja irgendwann weg, man hat nichts mehr von ihm gehört. Man konnte dann erst nicht dahin, wo man ihn vermutet hat, weil es halt so viel geschossen wurde. Und dann ist man irgendwann halt hingefahren und hat ihn halt gefunden. Was ich auch ganz toll finde, ist, dass diese Frau ein Interview bekommen hat. Die dürft ihr euch vom Gesicht her natürlich was sagen. Friedensnobelpreisträgerin Oleksandra Matwitschuk, die auch viel von ihrer Arbeit erzählt. Es sind also auch bekannte Gesichter dabei, aber auch halt Menschen, die man so nicht kennt. Sehr, sehr eindrücklich, teilweise echt brutal, aber wirklich, wirklich, wirklich eines der besten Bücher, wenn man sich vor Augen führen will, was die Ukrainer durchmachen in diesem Krieg. Es gibt viele gute Tagebücher von Sabuschko und von Julia Solska, ist so eine junge Frau, die ein gutes Buch geschrieben hat. Es gibt viele, viele, viele Tagebücher zu diesem Krieg, mittlerweile aus verschiedensten Städten. Aber das Buch ist so eins der ganz, ganz großen, wichtigen Bücher, die wirklich nicht einfach zu lesen sind. Also Leute mit schwachem Gemüt vielleicht lieber weglassen. Aber es ist extrem eindrücklich, um fassbar zu machen, was die Menschen dort erleben. Und vor allem, wenn man diesen ganzen, wir erleben das ja nur aus der Entferne. Wir sehen vielleicht, wenn Städte bombardiert werden, wir sehen das alles aus der Distanz. Da kriegt man es richtig, erlebt man es richtig. Und die Frage, die ich mir dann auch im Nachhinein gestellt habe, was ja auch von vielen im Westen gesagt wurde, ja, das Leiden muss aufhören, das Leiden muss aufhören. Und wenn man dieses Leiden erlebt, was diese Menschen erlebt haben, ich meine nicht eine Silbe da gelesen zu haben, dass irgendjemand der Autorin, der Journalistin gesagt hat, ja, wäre vielleicht besser, wenn wir doch Frieden schließen und zur Not Gebiete abgeben. Ich glaube, nicht ein einziger hat das so gesehen. Die wollen alle weiterkämpfen. Die wissen alle, worum es in diesem Krieg geht. Und trotz der Grausamkeiten, die in diesem Buch beschrieben werden, die in den Interviews herauskommen, sind die immer noch so stark und sagen, nein, wir müssen hier siegen. Es gibt keine andere Alternative. Was ja, in dem Buch?
Auch wenn du diese Stimmen hier hörst, das Leiden muss aufhören, das ist ja auch Schwachmatterei. Zumal die Leute, die das sagen, sich ja auch selber vertun. Denn sie meinen ja gar nicht, das Leiden muss aufhören, sondern sie meinen, der Lärm muss aufhören. Ja? Also wir wollen endlich wieder unsere Ruhe haben, damit wir uns um uns selber kümmern können. Missverständnis da sehr oft. Daher, ich denke, es ist Pflichtliteratur. Wenn du sagst, nichts für schwache Gemüter, ich weiß nicht, was ich schwachen Gemütern im Moment irgendwie raten soll oder auf den Weg mitgeben soll, denn schwache Gemüter werden wahrscheinlich auch hier nicht zu unserer Watch stoßen. Wir sind alle herausgefordert und wir brauchen alle diese Herausforderungen und Antworten, wie wir damit umgehen auf längere Zeit, in welcher Distanz auch immer wir das Ganze beobachten, denn wir brauchen ja gerade Texte wie den du uns vorstellst, hier von, sagst du nochmal den Namen der Autorin bitte?
Olha Wolinska.
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 Also wie so ein Text von Frau Wolinska zum Beispiel. Wir brauchen dieses Niveau von Kriegsberichterstattung, um uns auch, auch zu connecten mit diesen Erfahrungen. Stefanie Lange schreibt im Chat, dass wir gleich nochmal die Best-of-Bücher in den Chat schreiben sollen. Liebe Stefanie, da sind wir jetzt alle viel zu faul zu. Der Thomas erzählt so schön und ich höre ihm hier gerade auch sehr, sehr gerne zu. Machen wir es doch folgendermaßen. Wir werden sowohl bei X Twitter alle nochmal in den Thread des Live-Threads, des Livestreams stellen und natürlich auch hier in die Notes bei YouTube auch nochmal alle 5 Bücher einstellen mit Verlinkungen zu den Rezensionen von Thomas, wo ihr alles nachlesen könnt.
Ja.
Kommen wir zu
Nummer 1.
Olymp. Die Nummer 1.
Ja, eigentlich wär das, aber das Buch.
Ich wollte gerade sagen, ich hatte, wie der Krieg uns verändert, eigentlich auf Nummer 1. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was du aus dem Hut zauberst.
Nee, das Buch, was mich nachhaltig, das ist so ein hammergeiles Buch. Ich habe es geliebt. Ist, glaube ich, auch relativ durch die Ecke gegangen, was die Rezensionen anging. Adieu Osteuropa, Kulturgeschichte einer verschwundenen Welt von Mikanowski.
Ach nein.
Was? Wie? Nicht?
Interessant. Ah, ich bin überrascht.
Warum?
Weil dazu hatten wir ja eine Feature Watch gemacht und auch hier nochmal Reklame für unsere Folgen. Mhm. Könnt ihr nachhören. Wir hatten eine Feature Watch zu Thomas Urban, das Lexikon für Putin-Versteher, kommt auch in die Notes. Und ja, unser Feature Watch-Gespräch zu Adieu Osteuropa. Ich hatte es, Thomas, bitte um Verzeihung, ich hatte es wirklich gar nicht mehr auf dem Schirm.
Gospodi, kein Problem, alles gut, alles gut. Ich fand es einerseits genial, weil ich kein Buch kenne, das Osteuropa komplett mal in den Blick nimmt. Es gibt Bücher über Russland, über Polen, über Tschechien, über alle möglichen Länder gibt es Bücher. Aber über den Raum Osteuropa an sich wüsste ich jetzt gerade spontan kein Buch. Und was ich interessant fand bei dem Buch, es gibt einige Kritiker, die dem Buch vorwerfen, es sei zu, weiß nicht, anekdotenhaft, ein bisschen zu, wie stelle ich mal so, dass man es ein bisschen erkennen kann, es sei ein bisschen flapsig geschrieben. Es ist eine Mischung aus persönlichen Eindrücken, der ist, ist der in Osteuropa geboren, irgendwie polnisch hängt der zusammen, der ist in den USA aufgewachsen und Journalist dort, ist aber immer wieder mal für dieses Buch auch nach Osteuropa gefahren und in die Gegenden gefahren, über die geschrieben hat, hat dann teilweise ein paar Anekdoten, die ja die ganz am Stammtisch erzählen. Das sind jetzt nicht die wichtigsten historischen Dinge, die er da erzählt. Das sind eher so nette Fun Facts oder ganz nette Pläuscheleien, die er da schreibt. Aber ich mag die. Ich finde es toll. Also ich brauche nicht immer knallhart die Fakten reingeballert zu bekommen, sondern ein Autor, der einfach nur vermischt zwischen historischem und eigenen Erfahrungen. Dann schreibt er über die Beginne der Slawen, wo kommen die überhaupt her, die Bäume, die ja heilig waren für die Slawen in manchen Regionen und er dann in irgendeiner Region in Polen oder wo war es hingefahren ist, um diesen alten Baum zu suchen und dann sagt er, hier regnet's und ich sehe nur dünne Bäume. Ja, hat er nicht das gefunden, was er suchte, aber das lässt er uns auch an seinem persönlichen Erleben teilhaben und er geht auch nicht irgendwie chronologisch durch die Geschichte durch oder nach Ländern, sondern eher nach Themen. Also was ich besonders spannend finde, also Glauben, erzählt er was über die Christen, die Juden, die Muslime, die Ketzer. Ja, die Ketzer, das ist ganz lustig, glaube ich. Dann über verschiedene einzelne Punkte. Gegen Ende wird es dann ein bisschen klassisch-historisch, weil er dann über das 20. Jahrhundert spricht, über Stalinismus, Sozialismus, Tauwetter. Dann wird dann so quasi so ein bisschen standardmäßig das 20. Jahrhundert nacherzählt. Vor allem Russland zentriert, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne. Aber an sich fand ich das Buch deshalb auch so toll, weil auch viele Aspekte in diesem Buch abgebildet werden, die ich nie auf dem Schirm hatte. Wenn er über Juden schreibt, erstmal, sieht man mich, ja. Was sind das, welche Juden haben da gelebt? Da gibt es ja die aschkenasische Juden, also wie Juden in der Region überhaupt Fuß gefasst haben, was für Legenden es da gibt. Also er schreibt auch viel über Märchen oder Fabeln. Ich hatte in dem Buch viel Neues gelernt und fing dann an, Figuren, die er vorstellte, die ich wahnsinnig spannend fand, und da googelte ich die Person und von denen gab es einen eigenen Wikipedia-Artikel. Also ich hätte, man, böse Zungen könnten fast sagen, das Buch hat er größtenteils vielleicht komplett am Schreibtisch geschrieben, einfach sich ein bisschen was im Internet durchgelesen, hat das runtergeschrieben. Könnten böse Zungen sagen, aber ich glaube, so ist es natürlich nicht. Er ist ja selbst auch gereist, aber vieles, was er schreibt, ist bekannt, wenn man sich denn tiefgründiger damit beschäftigt. Aber ich habe mich noch nicht so tiefgründig. Es kommen viele Punkte und Aspekte in diesem Buch vor, mit denen ich mich noch nie beschäftigt habe, von denen ich noch nie etwas gehört habe. Und dann google ich das. Ach, da gibt es einen Wikipedia-Artikel, das ist sogar richtig lang. Von dem gibt es auch einen Wikipedia-Artikel, auch über das Thema auch. Das ist anscheinend nichts Neues, was er da schreibt. Aber mal zusammengefasst, den Raum Osteuropa so beschrieben zu bekommen, fand ich genial. Also das ist wirklich ein Highlight gewesen für mich im letzten Jahr. Hat mich sehr gefreut, das Buch zu lesen. Also ich hatte schon gedacht, ja, als es schon Monate vorher wusste ich, das erscheint auf Deutsch und dachte, komm, guckst du es dir mal an, aber Hammerbuch. Stephanie Lang schreibt was. Das finde ich toll, weil da auch einiges zu den Ursprüngen und der Kultur meiner Roma-Nachbarn und Patienten steht. Ja, die Roma kommen da auch vor. Stimmt. Aber es ist so viel, es ist so vollgespickt mit Geschichten, aber auch sehr anekdotenhaft und überhaupt nicht trocken. Es liest sich, glaube ich, außerhalb des Ende, das ist dann wirklich so klassisch 20. Jahrhundert, Stalinismus und so weiter und so fort. Außerdem ist es eher eine dunkle Zeit. Aber insgesamt, Hammer, Hammer, Hammer. Super, super. Hat mir mega gut gefallen. Würde ich gleich wieder anfangen zu lesen, wenn ich nicht 10.000 andere Bücher mir liegen habe, die ich noch lesen muss.
Wundervoll, dass ihr nochmal daran erinnert hast. Also wenn ihr Lust habt, hört euch auch in ganzer Länge die Feature Watch zu Adieu Osteuropa an. Hier auf unserem Kanal. Nee, den haben wir nicht auf dem YouTube-Kanal. Da müsstet ihr bei Spotify oder Apple Podcasts gucken. Da haben wir die alten Podcasts auch. Und ich würde gerne hier noch meine Lanze brechen für das Genre, welches Mikanowski hier bedient. Denn du sagtest es, Thomas, wenn du auf Deutsch in Deutschland historisch was schreiben willst und du bist nicht trocken, begibst du dich auf gefährliches Terrain. Aus irgendwelchen Gründen, die wir jetzt hier kulturhistorisch bitte nicht aufdröseln wollen, steht das Deutsche ja, wenn es gerade so Geschichtswissenschaften oder auch Sozialwissenschaften machen soll, immer vor dieser inneren Obsession, möglichst langweilig zu sein und möglichst unverständliche Bücher zu schreiben. Sobald du auch nur in den Verdacht kommst, gut lesbar zu sein und da sei Gott vor, unterhaltsam, kann irgendwas nicht stimmen. Ich finde Mikanowskis Ansatz großartig, weil er verbindet hier ja historische Betrachtung mit eigenen Reiseerfahrungen. Er bedient damit ja auch ein unglaublich, auch in Deutschland, unglaublich populäres Literaturgenre, nämlich den Reisebericht. Und ich fände es auch sehr unlauter, hier ihm irgendeine Karl Mayeske Recherchemethode vorwerfen zu können. Nö, ich halte das für einen sehr, sehr schönen Text, den er vorgelegt hat. Gerade wenn wir den jetzt auch auf Deutsch vorliegen haben, denn im angloamerikanischen Raum, wenn du da auch im Bereich Geschichte schaust, dann wirst du ganz viel Entertainment auch finden. Es gilt ja gerade im Britischen auch als guter Stil, wenn du zu all deinen Ausführungen auch immer, wie sagt man so schön, genug Wit dabei hast und auch die Leute durchaus ab und an mal zum Lachen bringst. Hier, wenn ich kurz noch rein darf, denn ich möchte auf die Historiker jetzt zu sprechen kommen. Thomas, bei unserem letzten Treffen, was nicht stattgefunden hat, weil in Bochum die Züge nicht fuhren, hatte ich dieses Buch im Gepäck.
The Icon and the Axe.
Ja, The Icon and the Axe. Die Ikone und die Axt. Das trage ich schon seit meinem, ich glaube, dritten Semester mit mir herum. Und das ist für ein Buch eine sehr lange Zeit, weil ich bin da auch sehr unsentimental, wenn es darum geht, Bücher wieder verschwinden zu lassen. Das ist jetzt, begleitet mich schon seit, boah, wirklich, bestimmt schon so 30 Jahren jetzt mittlerweile. Hat mir mein Prof an der Uni empfohlen, als wir viel über russische Geschichte gemacht haben, auch mit der Ansage, ja, das wäre jetzt nicht so hier trocken deutsch in dem Sinne, aber unglaublich gut. Ja, er geht hier auch sehr essayistisch, interpretativ vor. Und Thomas, warum ich das rausgeholt habe, das wirst du dann in der nächsten Woche in deinem Postkasten finden, denn mit dieser Buchschenkung möchte ich auch deine weitere Perspektive ins Englische ein bisschen herauskitzeln. Großartiges Teil, wobei es fängt, finde ich, wie man in russischer Geschichte eigentlich auch vorgehen sollte, mit einer kleinen Vorgeschichte des ganzen Mittelalters, da an, wo Russland anfängt, nämlich nach den Mongolen. Also, sagen wir mal, mit langer Vorgeschichte im 15. Jahrhundert dann. 14. bis 15. Jahrhundert. Und von da geht's dann los bis ins 20. Für dich nächste Woche. Gucken wir mal, die Rezension dazu kriegen.
Oh, ja, mein Englisch ist noch ausbaufähig. Ja. Aber immer noch. Und eins habe ich noch, eine kleine Überraschung.
Oh, ein Bonus. Wir haben noch einen Bonus.
Du hast selbst ein Buch geschrieben.
Das kommt irgendwann. Da wette ich drauf. Irgendwann kommt mein Buch. Ich weiß noch nicht, zu welchem Thema und ich weiß noch nicht, worüber genau. Aber das kommt. Ein Buch, das ich hammergeil finde, das habe ich gelesen, bevor ich mit dem ganzen Rezensionen-Gedöns angefangen habe. Deshalb gibt es davon noch keine Rezension, aber ich muss es irgendwann mal machen. Das war so hammergut. Habt ihr davor schon mal gehört? Die Überlebenskünstler von Joshua Jaffa, ich weiß nicht, wie das sich ausspricht.
Jaffa wahrscheinlich.
Jaffa, Menschen in Putins Russland zwischen Wahrheit, Selbstbetrug und Kompromissen.
Ja.
Bevor ich überhaupt wusste, worum es im Buch geht, dachte ich, aber okay, das ist ein Journalist, US-amerikanisch, lange in Russland lebend, schreibt für verschiedene Zeitungen und hat jetzt 2001 dieses Buch geschrieben oder rausgebracht. Und ich dachte erst, da geht's um normale Menschen, also so wie wir. Also der Journalist, der lebt ja in Moskau und dann wird er wahrscheinlich auch Freunde haben, Kontakte und dann wird er so anonymisiert mal das Leben der einfachen Menschen beschreiben. Wie ist es in Russland so zu leben? Wie wurstelst du dich da irgendwie durch die Korruption und ich weiß es nicht. Vollkommen falsch gedacht. Nee. Jede Person, die in diesem Buch vorkommt, es gibt Kapitel, das Kapitel wird dann, geht es dann 50 Seiten um eine bestimmte Person und über jede Person, die er da schreibt, gibt es dann eingehend Wikipedia-Artikel. Also die sind nicht unbekannt, die Personen. Manche kannte ich doch gar nicht, manche schon. Jetzt habe ich mich nicht so super vorbereitet, deshalb weiß ich die Namen nicht. Ich weiß, da ist eine Frau dabei, die im Tschetschenienkrieg damals geholfen hat, Videokassetten rauszuschmuggeln, damit die Wahrheit, was die Russen da verbrochen haben, bin ein bisschen müde, bekannt wird. Und diese Frau hat dann viel geholfen, weil als Mann konntest du da allein teilweise nicht rumlaufen, weil die Russen dich dann sofort mitgenommen hätten. Aber als Frau konnte sie da durchgehen, durch die Leute, durch die Sperren und so und die ganzen Videomaterialsachen rausschmuggeln. Und diese Frau ist mittlerweile, gut, das spreche ich auch mit, mittlerweile ist sie die rechte Hand von Kadyrov oder zumindest ist sie im Kadyrov-Clan ganz oben angekommen. Das wird ihr zum Vorwurf gemacht, dass sie quasi die Seiten gewechselt hat. Sie versucht sich dann so zu rechtfertigen, weil sie sagt, ja, aber so kann ich den Leuten besser helfen. Wenn Leute zu mir kommen, meine Tante, mein Onkel, mein Opa, weiß nicht, ist festgenommen worden, wo ist der? Dann kann sie leichter rausfinden, wo der ist und da helfen, dass der wieder wegkommt, wenn sie quasi im System selbst drin ist. Dann ging es um einen, heißt der Ernst? Hat irgendeinen deutschen Namen gehabt.
Konstantin Ernst.
Der russische Propaganda-Chef von Russia, nicht Russia Today.
Der Großmeister vom ersten Kanal, ja, ja.
Es war gerade eben kurz gehakt. Der Groß, was?
Der Großmeister vom ersten Kanal.
Genau, genau. Der wird sehr, sehr detailliert, Konstantin Ernst, der wird sehr detailliert beschrieben, seinen Weg, der ja auch, glaube ich, als seriöser, integrer Journalist begonnen hat und dann auch nach und nach sich verbogen hat und auf die dunkle Seite der Macht gewechselt hat. Das Buch hat fünf oder sechs Personen, die da beschrieben werden, die einen sehr guten Einblick geben, wie das System die Menschen verändert, verbiegt, wie sie sich selbst in die Tasche lügen. Und was mir in diesem Buch noch in Erinnerung ist, es ist unfassbar gut geschrieben. Es gibt wenige Bücher, zum Beispiel Das Bildnis des Dorian Gray gehört dazu oder The Great Gatsby, das ich allein schon wegen der Sprache lesen würde, unabhängig vom Inhalt. Das Buch gehört auch dazu. Es ist so hammergeil geschrieben, dass ich es nicht weglesen konnte. Also Die Überlebenskünstler von Joshua Jaffa, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, lesen. Ich guck mal, vielleicht kriege ich doch noch irgendwann eine Rezension hin, weil ich hab gerade nochmal nachgesehen, ich tue ja penibel eintragen, wann ich ein Buch anfange zu lesen und wann ich es beende. Deshalb kann ich genau sagen, ich habe es im Juli 2022 gelesen. Ja, aber hammer gutes Buch. Also wirklich, wirklich sehr, sehr lesenswert.
Ja, mich hasse. Ich werde morgen los und mir das Buch besorgen, denn der Ansatz interessiert mich. Und ich weiß nicht, welche anderen Menschen noch beschrieben werden, aber alleine schon eine Zusammenstellung des Weges, vor allem auch des jüngsten Weges von Konstantin Ernst nochmal zu haben, das interessiert mich sehr. Sehr schillernde Figur und anders als viele andere im Propagandakosmos, ja auch einer derjenigen, die man ohne jeden Zweifel als wirklich ein Profi bezeichnen kann. Wir haben was ja mit Leuten zu tun, die durchaus Expertise haben, was in Russland ja nicht an allen Stellen vorkommt. Hust, hu, Heili Zwinker. Danke dafür. Also ich werde morgen auf jeden Fall losziehen und mir den Herrn Jaffa besorgen. Wer ist er? Ich habe den Namen zum ersten Mal gehört.
US-Journalist, lebt und schreibt in Moskau, ist vor allem bekannt für seine Reportagen als Russland-Korrespondent für den New Yorker und veröffentlicht regelmäßig in Wall Street Journal, Economist, New York Times Magazine und National Geographic. Ich habe vorher auch noch nie von dem gehört.
Ja, vielleicht auch für uns interessant, wenn wir uns im Jahre 2024 auch immer mehr in Richtung US-Connection ja auch thematisch begeben wollen. Das aber nicht heute, denn jetzt möchte ich zurückkommen auf die trockenen Vertreter der... Thank you.